gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe.
Herzlich willkommen zur 20. Folge des Geschichtsschatten-Podcasts. Ein kleines, aber bedeutsames Jubiläum. Ich bin der Sam, euer Historiker und Religionswissenschaftler aus der Schweiz. Mit 20 Episoden online und einer stetig wachsenden Hörerschaft ist es Zeit, Danke zu sagen. Die regelmäßige Platzierung in den Top 200 der Geschichtspodcast-Charts zeigt, Geschichte fasziniert euch genauso wie mich. Das motiviert mich ungemein, denn wie ihr euch vorstellen könnt, stecken in jeder Folge Dutzende Stunden Recherche, Skripterstellung und Aufnahme. Da der Geschichtsschatten-Podcast mein Herzensprojekt neben dem Hauptberuf ist, decken die aktuellen Einnahmen noch nicht die Kosten für Hosting, Equipment und Fachliteratur. Deshalb eine herzliche Bitte. Unterstützt den Podcast durch Abonnements, Bewertungen und das Teilen mit anderen Geschichtsinteressierten. Ihr findet mich mittlerweile auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Folgt gerne dort, wo ihr am liebsten unterwegs seid. Für die finanzielle Unterstützung habe ich bewusst mehrere Optionen geschaffen. Apple Podcasts-Abos, Steady, Patreon oder einmalige Spenden via Ko-fi. Ganz wie es für euch passt. Alle Links findet ihr in den Shownotes und auf geschichtsschatten.ch. Vielen Dank für die ersten 20 gemeinsamen Episoden. Ich freue mich auf viele weitere historische Entdeckungsreisen mit euch. Kommen wir zum heutigen Thema. In Folge 19 haben wir uns mit der rätselhaften Päpstin Johanna gewidmet und der Frage nachgespürt, ob diese außergewöhnliche Gestalt historische Realität oder mittelalterlicher Mythos war. Falls ihr diese fesselnde Episode verpasst habt, sie lohnt sich definitiv zum Nachhören. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise in das 19. Jahrhundert, in eine Zeit, als sich Kirche und Staat in einem der dramatischsten Konflikte der Neuzeit gegenüberstanden. Es geht um die sogenannte römische Frage, eine 59 Jahre währende Krise, die Europa erschütterte und deren Lösung 1929 den Vatikanstaat schuf, wie wir ihn heute kennen. Stellt euch vor, ein Papst erklärt sich zum Gefangenen im eigenen Palast. Ein König wird exkommuniziert, Soldaten stürmen die ewige Stadt. Und am Ende entstehen aus diesem Jahrhundert der Konfrontation die modernen Beziehungen zwischen Kirche und Staat. Das ist die Geschichte der römischen Frage. Somit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 1. Die Bühne ist bereit. Um die römische Frage zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf das Europa des frühen 19. Jahrhunderts werfen. Italien, wie wir es heute kennen, existierte noch nicht. Stattdessen waren die italienische Halbinsel ein Flickenteppich verschiedener Königreiche, Herzogtümer und Stadtstaaten. Und mittendrin, wie ein Keil zwischen Nord und Süd, lagen die Kirchenstaaten. Diese päpstlichen Territorien waren keine kleine Angelegenheit. Sie umfassten die heutigen Regionen Latium, Umbrien, die Marken und Teile der Emilia-Romagna, ein Gebiet etwa so groß wie Belgien. Seit der berühmten Pipinischen Schenkung von 756 herrschte der Papst hier nicht nur als geistliches Oberhaupt, sondern als weltlicher Fürst mit allen Rechten und Pflichten eines Monarchen. Doch die Zeiten änderten sich. Die Französische Revolution von 1789 hatte Europa erschüttert und neue Ideen von Nationalität, Volkssouveränität und Bürgertum verbreitet. Napoleon hat gezeigt, dass selbst der Papst verhaftet werden konnte. Er tat es gleich zweimal mit Pius VI. Und Pius VII. Und nach Napoleons Sturz 1815 kehrten zwar die alten Verhältnisse zurück, aber die Ideen waren nicht mehr aufzuhalten. Besonders in Italien wuchs die Sehnsucht nach Einheit. Geheimgesellschaften wie die Carbonari träumten von einem vereinten Italien. Giuseppe Mancini gründete 1832 das junge Italien mit dem klaren Ziel, eine freie, unabhängige und republikanische Nation mit Rom als Hauptstadt. Aber da war ein Problem. Rom gehörte dem Papst und dieser dachte nicht daran, seine weltliche Herrschaft aufzugeben. Schon 1831 hatten die europäischen Großmächte Frankreich, England, Österreich, Russland und Preußen in einem gemeinsamen Memorandum grundlegende Reformen der päpstlichen Verwaltung gefordert. Sie verlangten gewählte Räte in der Lokalverwaltung, eine zentrale Finanzkontrolle durch teilweise gewählte Vertreter und ein Ende der dominanten Position der Geistlichkeit in Verwaltung und Justiz. Doch der damalige Papst Gregor XVI. Lehnte ab. Er sah in den liberalen Ideen eine Gefahr für die göttliche Ordnung. Seine Enzyklika Mirari Vos von 1832 verurteilte den Wahnsinn der Gewissensfreiheit und die, Zitat, höchst ansteckende Pest der Pressefreiheit. So standen sich um 1840 zwei unvereinbare Welten gegenüber. Auf der einen Seite die aufstrebende Kräfte des Nationalismus und Liberalismus, auf der anderen die traditionelle Ordnung der Kirche. Der Konflikt war unvermeidlich. Kapitel 2: Der liberale Papst – Hoffnung und Enttäuschung. Am 16. Juni 1846 geschah etwas, was ganz Europa überraschte. Ein neuer Papst wurde gewählt. Giovanni Maria Mastai Ferretti, der sich Pius IX. Nannte. Und dieser Papst war anders. Bereits in seinen ersten Tagen verkündete er eine Amnestie für politische Gefangene. Etwa 1000 Menschen kamen frei. Er erlaubte die Rückkehr politischer Exilanten, lockerte die Pressezensur und begann mit Reformen der Verwaltung. Italien und Europa jubelten. Endlich, so schien es, hatte die Kirche einen Papst, der mit der Zeit ging. Der Höhepunkt kam am 14. März 1848. An diesem Tag verkündete Pius IX. Eine Verfassung für den Kirchenstaat, den Statuto Fondamentale. Diese Verfassung etablierte ein Zweikammerparlament mit echten legislativen und fiskalischen Befugnissen. Zum ersten Mal in der Geschichte sollten Laien an der Regierung der Kirchenstaaten beteiligt werden. Die Begeisterung war enorm. In ganz Italien hofften die Menschen, dass der Papst die italienische Einigungsbewegung anführen würde. Vivo Pio Nonno, es lebe Pius IX., hallte es durch die Straßen Roms, Neapels und Mailands. Doch dann kam der entscheidende Test. 1848 brach in ganz Europa die Revolution aus. In Italien bedeutete das vor allem eines: Krieg gegen Österreich, das die nördlichen Regionen Lombardei und Venetien beherrschte. König Karl Albert von Sardinien-Piemont erklärte Österreich den Krieg. Würde der Papst sich anschließen? Am 29. April 1848 gab Pius IX. Seine Antwort in einer Ansprache an die Kardinäle. Seine Worte änderten alles. Zitat: «Wir lieben alle Völker väterlicher Liebe», sagte er, «und aus diesem Grund können wir nicht gegen eine katholische Nation Krieg führen.» Er weigerte sich, gegen das katholische Österreich zu kämpfen. Diese Weigerung wurde in Italien als Verrat empfunden. Über Nacht verwandelte sich Vivo Pio Nonno in Pfiffe und Proteste. Der liberale Traum war geplatzt. Was dann folgte, war eine Tragödie. Am 15. November 1848 wurde Pellegrino Rossi, der liberale Premierminister des Kirchenstaates, von radikalen Revolutionären ermordet, erstochen auf den Stufen des Palazzo della Cancellaria. Tags darauf belagerte ein aufgebrachter Mob den Quirinalspalast, die päpstliche Residenz. Ein Schweizer Gardist wurde getötet, der päpstliche Adjutant verwundet. Pius IX. Sah sich nicht mehr sicher. In der Nacht zum 25. November 1848 floh er in einer dramatischen Aktion aus Rom. Verkleidet als einfacher Priester entkam er über die Stadtmauern und fand Zuflucht in der Festung Gaeta im Königreich Neapel. In Rom übernahmen die Radikalen die Macht. Am 9. Februar 1849 wurde die Römische Republik ausgerufen, eine der ersten modernen Demokratien Europas. Drei Konsuln führten sie: Giuseppe Manzini, der Theoretiker der italienischen Einheit, Carlo Armellini und Aurelio Saffi. Die Republik dauerte nur 4 Monate und 20 Tage, aber sie wurde zur Legende. Giuseppe Garibaldi, der legendäre Freiheitskämpfer, verteidigte Rom mit einer freiwilligen Armee gegen die anrückenden französischen Truppen unter General Charles Odinot. Der Kampf war ungleich. Die Franzosen hatten moderne Ausrüstung und zahlenmäßige Überlegenheit. Garibaldis Verteidiger kämpften mit Mut und Verzweiflung. Am berühmtesten wurde die Verteidigung der Villa Pamphili, wo sich italienische Freiwillige tagelang gegen französische Angriffe behaupteten. Aber am Ende war es hoffnungslos. Am 29. Juni 1849 kapitulierte Rom. Die Republik war zu Ende. Mazzini ging ins Exil, Garibaldi floh mit seinen Getreuen und Pius IX. Bereitete seine Rückkehr vor. Erst am 12. April 1850 kehrte der Papst nach Rom zurück, eskortiert von französischen Bajonetten. Aber er war nicht mehr derselbe Mann. Der liberale Reformer Pius IX. War tot. An seiner Stelle regierte nun ein erbitterter Konservativer, der in den liberalen Reformen die Ursache aller Übel sah. Kapitel 3: Der Wandel des Papstes von liberal zu reaktionär. Die Rückkehr Pius IX. Nach Rom markierte nicht nur das Ende der römischen Republik, sondern auch eine radikale Wende in der päpstlichen Politik. Der Mann, der 2 Jahre zuvor als liberaler Hoffnungsträger gefeiert worden war, führte nun ein streng absolutistisches Polizeiregiment ein, wie Zeitgenossen berichteten. Die Maßnahmen waren drastisch. Pius IX. Stellte die Inquisition wieder her, jene mittelalterliche Institution, die Heretiker verfolgte. Der Index der verbotenen Bücher wurde wieder eingeführt, die Pressezensur verschärft. Juden mussten wieder ins Ghetto zurückkehren, die Folter wurde als Verhörmethode wieder zugelassen. An der Seite des Papstes stand dabei ein Mann, der als italienischer Richelieu bezeichnet wurde, Kardinal Giacomo Antonelli. Als Kardinalsstaatssekretär war er der mächtigste Mann im Kirchenstaat, nach dem Papst selbst. Antonelli, der übrigens nie zum Priester geweiht wurde, führte die praktische Politik mit eiserner Hand. Doch Pius IX. Beschränkte sich nicht darauf, die alten Verhältnisse zu restaurieren. Er startete eine geistliche Offensive, die das Papsttum stärken sollte. Am 8. Dezember 1854 verkündete er das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens, das erste Mal seit Jahrhunderten, dass ein Papst ein Dogma allein ohne Konzil definierte. 1850 stellte er die katholische Hierarchie in England wieder her. 1853 in den Niederlanden. Er gründete neue Bistümer in Deutschland und anderen Ländern. Überall sollte die Autorität Roms gestärkt werden. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war der berüchtigte Syllabus Errorum vom 8. Dezember 1864. Dieser Katalog der Irrtümer verurteilte 8 Propositionen der modernen Welt. Rationalismus, Liberalismus, Sozialismus, alles wurde verdammt. Der letzte Satz war besonders provokant. Verurteilt wurde die Ansicht, Zitat, dass der römische Pontifex sich mit dem Fortschritt, dem Liberalismus der modernen Zivilisation versöhnen und arrangieren kann und soll. Es war eine Kampfansage an die Moderne. Pius IX. Wollte keine Kompromisse mehr. Entweder die Welt kehrte zu den traditionellen christlichen Werten zurück oder sie blieb im Irrtum befangen. Parallel bereitete er sein größtes Projekt vor, ein ökumenisches Konzil. Das erste Vatikanische Konzil, das am 8. Dezember 1869 eröffnet wurde, sollte die Autorität des Papsttums für alle Zeiten festschreiben. Etwa 700 Bischöfe aus aller Welt kamen nach Rom. Die Debatten waren heftig. Viele Bischöfe, besonders aus Deutschland und Frankreich, hatten Bedenken gegen die geplante Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit. Sie fürchteten, dass dies die Bischöfe zu bloßen päpstlichen Beamten machen würde. Doch Pius IX. Ließ sich nicht beirren. Am 18. Juli 1870 wurde das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit verkündet. Es besagte, dass der Papst, wenn er ex cathedra, das heißt also oberster Hirte der Kirche, über Glaubens- und Sittenfragen entscheidet, unfehlbar ist. Die Ironie der Geschichte wollte es, dass just in diesem Moment italienische Kanonen vor den Mauern Roms donnerten. Während das Konzil die geistliche Autorität des Papstes auf den Höhepunkt führte, stand seine weltliche Macht vor dem Ende. Denn während sich die Bischöfe in Rom versammelten, hatte sich die politische Lage dramatisch verändert. Im Norden Italiens war ein neues Königreich entstanden, das entschlossen war, die italienische Einheit zu vollenden. Mit oder ohne Papst. Kapitel 4: Das Risorgimento. Italiens Weg zur Einheit. Während Pius IX. In Rom seine geistliche Autorität festigte, entstand im Norden Italiens eine politische Kraft, die das Gleichgewicht der Halbinsel für immer verändern sollte. Es war das Königreich Sardinien-Piemont unter König Victor Emmanuel II., einem Mann, der als Re Galantuomo, als ehrlicher König, in die Geschichte eingehen sollte. Victor Emmanuel II. Bestieg 1849 den Thron, nachdem sein Vater Karl Albert nach der Niederlage gegen Österreich abgedankt hatte. Der neue König war 29 Jahre alt, ein passionierter Jäger und Soldat, aber auch ein Mann mit politischem Verstand. Sein größter Trumpf: er hielt die Verfassung ein, die sein Vater 1848 erlassen hatte, das Statuto Albertino. In einer Zeit, in der überall in Europa die Reaktionen siegte, die Verfassung von 1848 widerrufen wurden, blieb Piemont-Sardinien eine konstitutionelle Monarchie. Das machte Turin zum Zufluchtsort für liberale Exilanten aus ganz Italien. Revolutionäre, Journalisten, Intellektuelle, sie alle sammelten sich am Hof des Gentleman-Königs. Der wahre Architekt der italienischen Einigung aber wurde ein Mann, der scheinbar das Gegenteil eines Revolutionärs war, Graf Camillo Benso von Cavour. Als er 1852 Ministerpräsident wurde, war er 42 Jahre alt, stammte aus alter piemontesischer Adelsfamilie und war ein überzeugter Anhänger des freien Handels und der modernen Industrie. Cavour war ein politisches Genie. Statt auf Revolution zu setzen, vertraute er auf Diplomatie und Realpolitik. Seine Strategie war so einfach wie brillant. Er wollte das mittelalterliche Italien modernisieren und die Großmächte Europas für sein Ziel gewinnen. Der erste Schritt war die Teilnahme am Krimkrieg 1855. Cavour schickte piemontesische Truppen zur Unterstützung Frankreichs und Englands gegen Russland. Es war ein riskantes Spiel. Piemont hatte keine direkten Interessen auf der Krim, aber Cavour wollte einen Platz am Tisch der Großmächte. Die Rechnung ging auf. Beim Pariser Friedenskongress 1856 durfte Cavour die italienische Frage auf die europäische Tagesordnung setzen. Er prangerte die österreichische Unterdrückung in der Lombardei und die rückständigen Zustände in den italienischen Kleinstaaten an, einschließlich der Kirchenstaaten. Doch der entscheidende Durchbruch kam 1858 bei einem geheimen Treffen in Plombeil-le-Bain. Dort traf sich Cavour mit Kaiser Napoleon III. Von Frankreich und schmiedete ein Bündnis, das Italien für immer verändern sollte. Der Deal war klar. Frankreich würde Piemont-Sardinien im Krieg gegen Österreich unterstützen. Als Belohnung sollte Frankreich Nizza und Savoyen erhalten, die Gebiete, aus denen die Dynastie der Savoyer stammte. Es war ein schmerzhafter Preis, aber Cavour war bereit, ihn zu zahlen. 1859 brach der Krieg aus. Die Schlachten von Magenta und Solferino brachten den Sieg über Österreich. Die Lombardei fiel an Piemont, aber Napoleon III., erschrocken über die eigenen hohen Verluste und den Druck Preußens, schloss vorzeitigen Frieden in Villafranca. Cavour war so verzweifelt, dass er zurücktrat. Doch die Ereignisse nahmen ihre eigene Dynamik. In Mittelitalien brachen Revolutionen aus. Die Herzogtümer Parma, Modena und Toskana stürzten ihre Herrscher und schlossen sich Piemont an. Auch in den nördlichen Kirchenstaaten, in der Emilia-Romagna und den Marken rumorte es. Cavour, der inzwischen zurückgekehrt war, erkannte seine Chance. Im September 1860 marschierte die piemontesische Armee in die Kirchenstaaten ein. Bei Castelfidardo am 18. September 1860 besiegte General Christophe Léon Louis Jugeol de Lamorsière die päpstliche Armee entscheidend. Aber das war nur ein Teil der italienischen Einigung. Parallel dazu geschah etwas noch Spektakuläres. Giuseppe Garibaldi landete mit 1000 Freiwilligen, den berühmten Rothemden, in Sizilien und eroberte in einem der kühnsten Feldzüge der Geschichte des gesamten Königreichs beider Sizilien. Garibaldi war das Gegenteil von Cavour. Ein Revolutionär, ein Republikaner, ein Mann der Tat statt der Diplomatie. Mit seinen Freiwilligen kämpfte er sich von Sizilien bis nach Neapel vor. Überall wurden sie als Befreier gefeiert. Doch Garibaldi war auch ein Patriot. Statt eine eigene Republik zu gründen, übergab er alle eroberten Gebiete an König Viktor Emmanuel II. Am 26. Oktober 1860 trafen sich die beiden bei Teano, ein Händedruck, der Italien vereinte. Am 17. März 1861 wurde Viktor Emmanuel II. Vom ersten gesamtitalienischen Parlament zum König von Italien proklamiert. Das neue Königreich umfasste fast die ganze Halbinsel, aber nicht Rom. Die ewige Stadt blieb in päpstlicher Hand, geschützt von französischen Truppen. Cavour hatte dafür eine klare Vision: freie Kirche in einem freien Staat, wie er sagte. Der Papst sollte seine geistliche Autorität behalten, aber auf weltliche Macht verzichten. Rom sollte die Hauptstadt Italiens werden, der Papst aber frei und respektiert bleiben. Doch Pius IX. Dachte nicht daran zu verhandeln. Stattdessen exkommunizierte er Viktor Emmanuel II. Und alle Usurpatoren des Kirchenstaats. Der Konflikt war unausweichlich. Cavour selbst erlebte die Vollendung nicht mehr. Am 6. Juni 1861 starb er völlig überraschend im Alter von nur 50 Jahren. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: Italien ist gemacht, aber die Italiener müssen noch gemacht werden. Das war das Problem. Italien war politisch vereint, aber Rom fehlte. Und solange französische Truppen den Papst schützten, war daran nicht zu denken. Es bedurfte eines Weltkrieges, um die römische Frage zu lösen. Kapitel 5: Der Fall Roms, 20. September 1870. Im Sommer 1870 änderte ein Krieg, der weit von Italien entfernt ausbrach, das Schicksal Roms für immer. Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich-Preußen den Krieg. Es war der Deutsch-Französische Krieg, der zur Geburt des Deutschen Kaiserreichs führen sollte. Für Italien aber bedeutete er die Chance auf die Vollendung der Einheit. Denn seit 1849 schützten französische Truppen den Papst in Rom. Napoleon III. Konnte es sich innenpolitisch nicht leisten, den Katholiken Frankreichs ihren traditionellen Beschützer zu entziehen. Aber jetzt brauchte er jeden Soldaten für den Krieg gegen Preußen. Am 5. August 1870 verließ die französische Garnison Rom. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren war der Kirchenstaat militärisch schutzlos. In Turin, der italienischen Hauptstadt, erkannte man sofort die historische Gelegenheit. Doch König Viktor Emmanuel II. Wollte eine friedliche Lösung. Am 8. September 1870 versandte er seinen Gesandten Graf Gustavo Ponza di San Martino nach Rom. Der Vorschlag war großzügig. Italien würde die Reste des Kirchenstaats respektieren, wenn der Papst italienische Truppen als Schutz akzeptieren würde. Die Antwort Pius IX. War eindeutig: Ihr seid alle Vipern, rief er dem italienischen Gesandten entgegen. Ihr werdet niemals Rom betreten. Niemals. Es war das Ende der Diplomatie. Am 11. September 1870 überschritten italienische Truppen unter General Raffaele Cadorna die Grenze des Kirchenstaates. Sie trafen auf wenig Widerstand. Die päpstliche Armee unter dem deutschen General Hermann Kanzler zählte nur etwa 13.000 Mann, ein buntes Gemisch aus päpstlichen Zuaven, Schweizer Garden und freiwilligen Verteidigern aus ganz Europa. Kanzler, ein preußischer Offizier, der 1860 in päpstliche Dienste getreten war, wusste, dass die Verteidigung hoffnungslos war. Mit 50.000 italienischen Soldaten vor den Toren hatte er keine Chance, aber er war entschlossen, die Ehre zu wahren. Am 19. September erreichten die Italiener die Aurelianischen Mauern Roms. In der Nacht bereiteten sie ihre Geschütze vor. Das Ziel war die Porta Pia, ein Tor im Nordosten der Stadt, das als schwächster Punkt galt. Um 5.15 Uhr am Morgen des 20. September 1870 begannen die italienischen Kanonen zu donnern. Es war ein seltsamer Krieg. Beide Seiten wollten Blutvergießen vermeiden. Die Italiener schossen gezielt nur auf die Mauern. Die Verteidiger antworteten sporadisch. Um 6.30 Uhr klaffte bereits eine große Bresche in der Mauer. Um 10 Uhr war sie groß genug für den Sturm. Die Bersaglieri, Italiens Elitetruppen mit ihren charakteristischen Federhüten, stürmten durch die Bresche. Der Widerstand brach schnell zusammen. Die Verluste waren gering. 49 italienische Soldaten und 19 päpstliche Verteidiger starben. Generalkanzler kapitulierte um 10.30 Uhr. Rom war gefallen. Papst Pius IX. Hatte sich während der Kämpfe in seine Privatkapelle zurückgezogen und gebetet. Als man ihm die Kapitulation meldete, soll er gesagt haben: «Sind sie denn alle verrückt geworden?» Er konnte es nicht fassen, dass ein Kirchenstaat wirklich zu Ende war. Die Römer selbst begrüßten die Italiener größtenteils mit Jubel. Nach über 1000 Jahren päpstlicher Herrschaft waren sie Bürger eines modernen Staates geworden. Am 2. Oktober 1870 fand eine Volksabstimmung statt. Das Ergebnis war eindeutig. 133.681 Stimmen für den Anschluss an Italien, nur 1507 dagegen. Am 3. Februar 1871 wurde Rom offiziell zur Hauptstadt Italiens erklärt. König Viktor Emanuel II. Zog in den Quirinalspalast ein, die ehemalige Sommerresidenz der Päpste. Italien war endlich vereint. Aber die römische Frage war noch lange nicht gelöst, denn Pius IX. Weigerte sich, die neue Ordnung anzuerkennen. Er verschanzte sich im Vatikan und erklärte sich zum Gefangenen. Ein Konflikt begann, der fast 6 Jahrzehnte dauern sollte. Die symbolische Bedeutung des 20. September 1870 kann nicht überschätzt werden. An diesem Tag endete nicht nur der Kirchenstaat, es endete eine über 1000-jährige Verbindung von weltlicher und geistlicher Macht. Das Papsttum musste sich neu erfinden. Für Italien bedeutete die Einnahme Roms die Vollendung eines Traums. Endlich war die Nation vereint, endlich hatte sie ihre natürliche Hauptstadt. Aber der Preis war hoch. Der Konflikt mit der Kirche würde das neue Italien jahrzehntelang belasten. Kapitel 6: Das Garantiegesetz und die große Verweigerung. Nach der Einnahme Roms stand das neue Königreich Italien vor einem beispiellosen Problem. Wie sollte man mit einem Papst umgehen, der sich weigerte, die neue politische Realität anzuerkennen? Die Antwort war das Garantiegesetz vom 13. Mai 1871. Ein bemerkenswertes Dokument, das versuchte, die Quadratur des Kreises zu schaffen. Das Gesetz war ein einseitiger italienischer Versuch, die Beziehungen zum Heiligen Stuhl zu regeln. Es war großzügig formuliert und ging weit über das hinaus, was andere europäische Staaten ihren Kirchen gewährten. Die wichtigsten Bestimmungen: die Person des Papstes wurde als heilig und unverletzlich erklärt, dieselbe Formel, die für den König galt. Der Papst sollte souveräne Ehren genießen und Vorrang vor allen anderen Persönlichkeiten haben. Diplomatische Immunität war garantiert, ebenso freie Korrespondenz mit der katholischen Welt ohne staatliche Zensur. Der Vatikan, der Lateran und die päpstliche Sommerresidenz Castel Gandolfo sollten exterritorial bleiben, quasi vatikanisches Staatsgebiet auf italienischem Boden. Dem Papst wurde eine jährliche Entschädigung von 3.225.000 Lire zugesagt, eine beträchtliche Summe, die etwa dem Budget eines kleineren italienischen Staates entsprach. Ministerpräsident Giovanni Lanza stellte das Gesetz als das liberalste der Welt dar. Tatsächlich ging es weiter als alles, was die katholische Kirche in anderen Ländern erreicht hatte. Es war ein Angebot zur Versöhnung. Pius IX. Lehnte ab. Seine Antwort kam prompt und unmissverständlich. In der Enzyklia Ubi Nos vom 15. Mai 1871, nur 2 Tage nach Verabschiedung des Gesetzes, begründete er seine Ablehnung. Das Gesetz sei einseitig erlassen worden, ohne internationale Anerkennung. Es könne jederzeit vom italienischen Parlament geändert werden. Es erkenne nicht die wahre Unabhängigkeit des Heiligen Stuhls an. Vor allem aber, und das war der Kern des Problems, erkenne es nicht das Recht des Papstes auf weltliche Herrschaft an. Pius IX. Bestand darauf, dass die geistliche Unabhängigkeit der Kirche nur durch territoriale Souveränität garantiert werden könne. Die praktischen Folgen waren dramatisch. Der Papst weigerte sich, die jährlichen Zahlungen anzunehmen. Er verbot katholischen Fürsten, dem italienischen König Besuche abzustatten. Die diplomatischen Beziehungen zu allen Staaten, die das Königreich Italien anerkannten, wurden eingefroren oder abgebrochen. Am schwierigsten aber war der sogenannte Non-Expedit, das Verbot für italienische Katholiken, sich an Wahlen zu beteiligen. Weder Wähler noch gewählt, lautete die Parole. Katholiken sollten das usurpatorische Königreich Italien nicht durch ihre Teilnahme legitimieren. Diese Politik spaltete Italien tief. Etwa 99% der Bevölkerung waren katholisch getauft, aber ihr oberster Hirte verbot ihnen die politische Teilhabe. Das Ergebnis waren niedrige Wahlbeteiligungen und eine Entfremdung zwischen Staat und Volk, die das neue Italien schwer belastete. Pius IX. Ging noch weiter. Er exkommunizierte König Viktor Emanuel II. Und alle Usurpatoren des Kirchenstaates. Der König eines katholischen Landes war offiziell von der Kirche ausgeschlossen, ein Skandal, der ganz Europa bewegte. Die internationale Dimension war ebenfalls dramatisch. Katholische Staaten wie Österreich-Ungarn und Frankreich protestierten gegen die italienische Aggression. Nur wenige Länder wagten es zunächst, Botschafter beim Heiligen Stuhl abzuziehen. Der Papst inszenierte sich geschickt als Märtyrer. Er verließ den Vatikan nicht mehr, erklärte sich zum Gefangenen und verweigerte jede Anerkennung der neuen Verhältnisse. Diese Haltung sollte fast 60 Jahre anhalten. Kapitel 7: Der Gefangene im Vatikan – eine Politik der Verweigerung. Zitat: Ich bin der Gefangene des Vatikans. Mit diesen Worten begann Papst Pius IX. Einer der längsten politischen Proteste der Geschichte. Von 1870 bis 1929, fast 6 Jahrzehnte lang, weigerten sich die Päpste, den Vatikan zu verlassen und die italienische Herrschaft über Rom anzuerkennen. Diese Gefangenschaft war natürlich symbolisch. Niemand hinderte den Papst daran, Rom zu verlassen. Italienische Gesetze garantierten ihm völlige Bewegungsfreiheit. Aber Pius IX. Und seine Nachfolger wählten bewusst die Isolation, um ihren Protest gegen die Usurpation zu unterstreichen. Die praktischen Auswirkungen waren bemerkenswert. Der traditionelle Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis wurde nicht mehr vom Balkon der Peterskirche erteilt, sondern aus dem Innenhof oder der Sixtinischen Kapelle. Päpstliche Audienzen fanden nur noch in geschlossenen Räumen statt. Der Papst vermied es, auch nur zufällig einen Blick auf das usurpierte Rom zu werfen. Diese Politik der Verweigerung basierte auf einer theologischen Überzeugung. Die Päpste argumentierten, dass die geistliche Unabhängigkeit der Kirche nur durch territoriale Souveränität gewährleistet werden könne. Ohne eigenes Staatsgebiet sei der Papst der Willkür weltlicher Herrscher unterworfen. Das Non Possumus, wir können nicht, wurde zum Leitmotiv. Diese Formel, die auf die frühchristlichen Märtyrer zurückgeht, die sagten, sine domenico non possumus, wir können nicht ohne den Sonntag leben, rechtfertigte jeden Kompromiss. Die Folgen für das italienisch-politische Leben war gravierend. Das Non expedit, das Verbot der Wahlteilnahme für Katholiken, führte zu paradoxen Situationen. In einem Land, das zu 99% katholisch war, beteiligten sich bei den ersten Wahlen nach der Einigung oft weniger als 2% der Bevölkerung. Diese niedrige Wahlbeteiligung hatte weitreichende Konsequenzen. Das italienische Parlament repräsentierte nur eine kleine, überwiegend liberale Elite. Die breite katholische Bevölkerung blieb politisch ausgeschlossen. Das neue Italien litt unter einem fundamentalen Legitimationsdefizit. Besonders dramatisch war die Situation bei königlichen Zeremonien. Als 1878 König Viktor Emanuel II. Starb, weigerte sich der Klerus, an den Begräbnisfeierlichkeiten teilzunehmen. Der erste König des Vereinten Italien wurde ohne kirchlichen Beistand begraben, ein Skandal in einem katholischen Land. Pius IX. Selbst erlebte das Ende seiner Gefangenschaft nicht mehr. Als er am 7. Februar 1878 starb, war er der Papst mit dem längsten Pontifikat der Geschichte, 31 Jahre und 7 Monate. Sein Begräbnis wurde zu einer politischen Demonstration. Als der Trauerzug zum Campo Verano zog, versuchten römische Radikale, den Sarg in den Tiber zu werfen. «Il Papa Re è morto», der Papstkönig ist tot, riefen sie. Doch mit Leo XIII. Setzte sich die Politik der Verweigerung fort, wenn auch in gemilderter Form. Der neue Papst war diplomatischer, aber ebenso unnachgiebig in der Sache. Er nutzte seine 86 Enzykliken als Instrumente der Diplomatie und versuchte, die internationalen Beziehungen des Vatikans zu stärken. Leos berühmte Sozialzyklikia Rerum Novarum von 1891 war auch ein politisches Signal. Sie zeigte, dass die Kirche Antworten auf die sozialen Fragen der Zeit hatte. Vielleicht besser als die liberalen Regierungen. Die Enzyklika legte den Grundstein für die katholischen Soziallehre und stärkte die Position der Kirche in der modernen Welt. Dennoch blieb das Grundproblem ungelöst. Leo XIII. Lockerte zwar die rigorosen Bestimmungen seines Vorgängers, so erlaubte er deutschen Katholiken die Teilnahme am politischen Leben, um dem Kulturkampf zu begegnen, aber in Italien blieb das non expedit bestehen. Sein Nachfolger Pius XI. Verschärfte sogar wieder den Kurs. Sein Kampf gegen den Modernismus richtete sich nicht nur gegen theologische Irrlehren, sondern auch gegen jede Anpassung an die moderne Welt. Italien sollte spüren, dass es ohne die Kirche nicht regierbar war. Erst Benedikt XV. Wagte 1919 eine vorsichtige Wende. Er lockerte das Non Expedit und ermöglichte die Gründung der italienischen Volkspartei unter Don Luigi Sturzo. Zum ersten Mal seit 1870 konnten italienische Katholiken wieder offiziell am politischen Leben teilnehmen. Doch auch Benedikt XV. Bestand auf der territorialen Souveränität des Papsttums. Die römische Frage blieb ungelöst. Es bedurfte eines neuen Papstes, einer neuen politischen Verhältnisse, um den gordischen Knoten zu durchschlagen. Die jahrzehntelange Gefangenschaft hatte paradoxe Folgen. Einerseits schwächte sie die Position der Kirche in Italien und führte zu einer fortschreitenden Säkularisierung. Andererseits stärkte sie das internationale Prestige des Papsttums. Viele Katholiken weltweit sahen im Gefangenen des Vatikans einen Märtyrer und Helden des Glaubens. Die Politik der Verweigerung erwies sich als zweischneidiges Schwert. Sie hielt den Konflikt lebendig und verhinderte eine Normalisierung der Beziehung. Aber sie machte auch deutlich, dass die römische Frage mehr war als ein italienisches Innenproblem. Sie war eine Frage von europäischer, ja weltweiter Bedeutung. Kapitel 8: Die internationale Dimension, Europa und die römische Frage. Die römische Frage war von Anfang an mehr als ein Konflikt zwischen Italien und dem Papst. Sie wurde zu einem europäischen Problem, das die Beziehungen zwischen den Großmächten nachhaltig beeinflusste und die Spaltung zwischen katholischen und liberalen Kräften in ganz Europa vertiefte. Frankreich war in der schwierigsten Position. Als, Zitat, älteste Tochter der Kirche hatte Frankreich seit Jahrhunderten die Rolle des päpstlichen Beschützers gespielt. Napoleon III. Hatte 1849 die Römische Republik gestürzt und Pius IX. Wieder eingesetzt. Französische Truppen schützten den Papst bis 1870. Doch die französische Gesellschaft war gespalten. Die Katholiken, besonders stark in der Bretagne, im Elsass und in anderen ländlichen Gebieten, sympathisierten leidenschaftlich mit dem Gefangenen des Vatikans. Die Republikaner und Liberalen dagegen unterstützten das geeinte Italien. Diese Spaltung prägte die französische Innenpolitik jahrzehntelang. Der Deutsch-Französische Krieg 1870 verschärfte das Problem noch. Als französische Truppen für die Verteidigung der Heimat gebraucht wurden, musste der Papst schutzlos zurückgelassen werden. Viele französische Katholiken warfen der Regierung Verrat am Heiligen Stuhl vor. Österreich-Ungarn sah sich als natürlicher Nachfolger Frankreichs in der Rolle des päpstlichen Beschützers. Kaiser Franz Josef I. War ein tiefgläubiger Katholik und seine Regierung protestierte heftig gegen die italienische Aggression. Wien wurde zum Zentrum der katholischen Diplomatie gegen Italien. Doch auch die Donaumonarchie war in einer Zwickmühle. Sie brauchte Italien als Bündnispartner gegen Frankreich und Russland. Der Dreibund von 1882 zwischen Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien war ein strategisches Meisterwerk Bismarcks. Aber die römische Frage belastete ihn ständig. Österreichische Katholiken konnten schlecht mit den Kirchenräubern in Rom paktieren. Deutschland unter Bismarck nahm eine besonders komplexe Haltung ein. Der eiserne Kanzler hatte zunächst durchaus Sympathien für den Papst gezeigt. Er bot Pius IX. Sogar Asyl in Köln oder Fulda an. falls dieser Rom verlassen wolle. Nach Canossa gehen wir nicht, sagte Bismarck trotzig, weder körperlich noch geistig. Aber gleichzeitig führte Bismarck den Kulturkampf gegen die deutschen Katholiken. Zwischen 1871 und 1878 wurden über 1800 Priester und Bischöfe inhaftiert, die Jesuiten ausgewiesen, die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan abgebrochen. Der Kulturkampf verstärkte die katholische Solidarität mit den Gefangenen des Vatikans in ganz Europa. Großbritannien verhielt sich ambivalent. Als protestantische Macht hatte London keine besonderen Sympathien für den Papst. Andererseits schätzte man die italienische Einigung als Beitrag zum europäischen Gleichgewicht. Premierminister Gladstone, selbst ein gläubiger Anglikaner, sah in der päpstlichen Unfehlbarkeit eine Gefahr für die Loyalität der britischen Katholiken. Russland nutzte die römische Frage geschickt für seine eigenen Zwecke. Zar Alexander II. Bot sich als Beschützer der orthodoxen Christen im Osmanischen Reich an und wies gleichzeitig auf die Verfolgung des Papstes in Italien hin. Die russische Diplomatie spielte geschickt katholische gegen protestantische Mächte aus. Besonders brisant wurde die internationale Dimension während der verschiedenen Friedenskonferenzen des späten 19. Jahrhunderts. Der Papst beanspruchte einen Platz am Verhandlungstisch. Schließlich sei er das Oberhaupt von 200 Millionen Katholiken weltweit. Italien widersprach heftig, ein Gefangener könne nicht als souveräner Herrscher auftreten. Dieser Konflikt zeigt sich deutlich 1878 beim Berliner Kongress. Bismarck hatte angeboten, die römische Frage auf die Tagesordnung zu setzen. Leo XIII. Sandte einen Vertreter nach Berlin. Doch Italien drohte mit dem Boykott der gesamten Konferenz. Am Ende wurde die Frage vertagt, wie so oft. Die amerikanische Position war besonders interessant. Die USA hatten eine große katholische Einwanderergemeinschaft, aber auch eine strikte Trennung von Kirche und Staat. Präsident Grant empfing 1872 eine päpstliche Delegation, erkannte aber nicht den territorialen Anspruch des Heiligen Stuhls an. Diese internationale Dimension machte die römische Frage zu mehr als einem bilateralen Streit. Sie wurde zu einem Testfall für das Verhältnis von Religion und Politik in der modernen Welt. Sollten die Religionsgemeinschaft territoriale Souveränität beanspruchen können? Wie weit reichte die staatliche Souveränität über religiöse Angelegenheiten? Die verschiedenen Lösungsversuche spiegelten diese Komplexität wider. 1881 schlug der französische Außenminister eine internationale Garantie für die päpstliche Unabhängigkeit vor, ähnlich der Neutralität Belgiens. 1887 dachte man an eine Art internationalen Distrikt für Rom. Alle diese Pläne scheiterten am Widerstand Italiens oder des Papstes. Die römische Frage wurde so zu einem Dauerproblem der europäischen Diplomatie. Sie vergiftete Bündnisse, erschwerte Verhandlungen und hielt einen anachronistischen Konflikt am Leben. Erst die Katastrophe des Ersten Weltkrieges schuf die Voraussetzung für eine neue Lösung. Kapitel 9: Neue Päpste, neue Strategien – der Weg zur Lösung. Mit dem neuen Jahrhundert begann auch eine neue Phase der römischen Frage. Die starren Fronten des 19. Jahrhunderts lockerten sich allmählich und neue Päpste brachten neue Strategien in den Konflikt ein. Pius X., der von 1903 bis 1914 regierte, war zunächst noch ganz der alten Linie verpflichtet. Der aus einfachen Verhältnissen stammende Venezianer führte ein erbitterter Kampf gegen den sogenannten Modernismus. Alle Versuche, die katholische Lehre an die moderne Wissenschaft anzupassen. Sein Antimodernisten-Eid von 1910 verpflichtete alle Priester zur Ablegung jeder Form theologischer Innovation. Doch paradoxerweise lockerte derselbe Papst allmählich die politischen Restriktionen. 1904 erlaubte er französischen Katholiken ausdrücklich die Teilnahme an Wahlen, eine Antwort auf die antiklerikale Politik der Französischen Republik. Der Grundsatz non expedit galt weiterhin, aber mit Ausnahmen. Der Erste Weltkrieg veränderte alles. Benedikt XV., der 1914 gewählt wurde, stand vor einer völlig neuen Situation. Europa zerriss sich selbst, die alten Mächte wurden erschüttert, neue Staaten entstanden. In dieser Situation war ein dauernder Konflikt mit Italien nicht mehr tragbar. Benedikt XV. War ein Diplomat durch und durch. Giacomo della Chiesa stammte aus einer alten genuesischen Familie und hatte seine Karriere in der päpstlichen Diplomatie gemacht. Er verstand, dass sich die Zeiten geändert hatten. Seine berühmte Note von 1917, in der er den Krieg als unnützes Gemetzel bezeichnete, zeigte eine neue päpstliche Haltung zur Weltpolitik. 1919 kam der entscheidende Durchbruch. In der Enzyklika Bonum Sanne lockerte Benedikt XV. Das Non Expedit. Italienische Katholiken durften wieder wählen und gewählt werden. Das Ergebnis war die Gründung der Italienischen Volkspartei unter Don Luigi Sturzo, der ersten katholischen Partei Italiens seit 1870. Diese Partei war ein Phänomen. Sie vereinte konservative Großgrundbesitzer mit progressiven Sozialreformern, ländlichen Bauern mit städtischen Intellektuellen. Ihr Programm war überraschend modern. Bodenreform, Arbeiterrechte, Dezentralisierung. Bei den Wahlen 1919 errang sie auf Anhieb 20% der Stimmen. Doch die neue Teilnahme der Katholiken am politischen Leben schuf auch neue Probleme. Die Volkspartei konkurrierte mit den aufkommenden Sozialisten um die Stimmen der Arbeiter und Bauern. Das liberale Italien der Gründerzeit brach auseinander. In diesem Chaos erstarkte eine neue Kraft, der Faschismus. Benito Mussolini, der ehemalige Sozialist, verstand geschickt, die katholischen Empfindlichkeiten zu nutzen. Schon 1921 erklärte er, der Faschismus respektiere die, Zitat, lateinische und imperiale Tradition Roms. Eine Anspielung sowohl auf das römische Imperium als auch auf die päpstliche Macht. Als Mussolini 1922 an die Macht kam, änderte sich die Dynamik der römischen Frage fundamental. Der neue Regierungschef brauchte Legitimität für seine Regime. Was lag näher, als sich mit der mächtigsten moralischen Autorität Italiens zu versöhnen? 1922 wurde Achille Ratti als Pius XI. Zum Papst gewählt. Der ehemalige Bibliothekar war ein Mann von großer Bildung und noch größerem Ehrgeiz. Er träumte davon, die römische Frage endgültig zu lösen und das Papsttum wieder zu seinem rechtmäßigen Platz in der Welt zu führen. Pius XI. War auch ein Pragmatiker. Er erkannte, dass die Welt sich verändert hatte. Die alten katholischen Monarchien, Österreich-Ungarn, das Deutsche Kaiserreich, das Zarenreich waren verschwunden. Neue republikanische und autoritäre Regimes waren entstanden. In dieser neuen Welt musste die Kirche neue Wege finden. Die ersten vorsichtigen Kontakte zwischen dem Vatikan und dem faschistischen Regime begannen schon 1925. Mussolini signalisierte seine Bereitschaft zu Verhandlungen. Er bot sogar an, dem Papst ein größeres Territorium zu überlassen als nur den Vatikan. Doch Pius XI. War vorsichtig. Er wollte keine Lösung, die ihn zum Vasallen Mussolinis machte. Die Verhandlungen zogen sich hin, geführt in größter Geheimhaltung. Auf vatikanischer Seite leitete Kardinalstaatssekretär Pietro Gaspari die Gespräche, auf italienischer Seite der Jurist Domenico Barone. Beide Seiten hatten klare Interessen. Mussolini wollte die Legitimierung seines Regimes durch die Kirche. Pius XI. Wollte die Beendigung der Gefangenschaft und die Wiederherstellung einer sichtbaren päpstlichen Souveränität. Nach jahrelangen Verhandlungen schien eine Lösung in Reichweite. Die Bedingungen waren klar. Vatikan würde einen eigenen Staat erhalten, wenn auch winzig. Italien würde eine großzügige finanzielle Entschädigung zahlen. Die Kirche würde das Königreich Italien endlich anerkennen. Es war ein Kompromiss, mit dem beide Seiten leben konnten. Am 11. Februar 1929 war es soweit. In den Lateranpalästen, derselben Stelle, wo einst die Päpste residiert hatten, bevor sie in den Vatikan umzogen, wurde Geschichte geschrieben. Kapitel 10: Die Lateranverträge. Das Ende einer Ära. Der 11. Februar 1929 war ein Tag, der Europa veränderte. In einer feierlichen Zeremonie in den Lateranpalästen unterzeichneten Kardinalstaatssekretär Pietro Gaspari für den Heiligen Stuhl und Ministerpräsident Benito Mussolini für Italien die Lateranverträge. Nach 59 Jahren war die römische Frage endlich gelöst. Die Verträge bestanden aus drei Teilen, die zusammen ein komplexes Paket bildeten. Der erste Teil war der eigentliche Grundlagenvertrag, der die politischen Beziehungen regelten. Der zweite Teil war eine Finanzkonvention über Entschädigungen. Der dritte Teil war ein Konkordat, das die Stellung der katholischen Kirche in Italien neu ordnete. Der Grundlagenvertrag war in seiner Einfachheit revolutionär. Italien erkannte, Zitat, die Souveränität des Heiligen Stuhls im internationalen Bereich als seinem Wesen innewohnend an. Im Gegenzug erkannte der Vatikan das Königreich Italien unter der Dynastie des Hauses Savoie mit Rom als Hauptstadt an. Damit war der Vatikanstaat geboren, der kleinste souveräne Staat der Welt mit nur 44 Hektar Fläche. Er umfasste den Petersplatz, die Peterskirche, den Apostolischen Palast, die Sixtinische Kapelle und die Vatikanischen Gärten. Zusätzlich erhielt der Heilige Stuhl extraterritoriale Rechte über die Lateranbasilika, Santa Maria Maggiore und San Paolo Fiore delle Mura. Die Finanzkonvention war nicht minder bedeutsam. Italien verpflichtete sich zu einer Entschädigung von 1,75 Milliarden Lire, eine gewaltige Summe, die etwa dem Jahreshaushalt eines mittleren italienischen Ministeriums entsprach. 750 Millionen wurden bar ausgezahlt, eine Milliarde in italienischen Staatsanleihen. Diese Zahlung war mehr als symbolisch. Sie war eine Anerkennung des Unrechts, das dem Heiligen Stuhl 1870 zugefügt worden war. Gleichzeitig ermöglichte sie dem Vatikan eine neue Unabhängigkeit. Mit diesem Kapitel konnte die Kirche ihre weltweiten Aktivitäten finanzieren, ohne auf Spenden angewiesen zu sein. Das Konkordat regelte die praktischen Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Italien. Die katholische Religion wurde als Zitat einzige Religion des italienischen Staates anerkannt. Religiöser Unterricht wurde in allen Schulen Pflicht. Die kirchliche Eheschließung erhielt staatliche Anerkennung. Besonders wichtig war Artikel 11, der die Unabhängigkeit und Souveränität des Heiligen Stuhls in der geistlichen Ordnung garantierte. Damit war die jahrhundertalte Frage geklärt, ob ein Papst als Untertan eines weltlichen Herrschers seine geistliche Mission erfüllen könne. Die Unterzeichnung selbst war ein Ereignis von historischer Tragweite. Mussolini erschien in diplomatischer Uniform, Gaspari im purpurnen Kardinalsornat. Beide Männer waren sich der Bedeutung des Momentes bewusst. Italien ist Gott zurückgegeben worden und Gott ist in Italien zurückgegeben worden, verkündete Mussolini pathetisch. Pius XI. War euphorisch. In seiner Ansprache an die Kardinäle sprach er von einem Mann der Vorsehung, gemeint war Mussolini. Diese Worte sollten dem Papst später schwer zur Last gelegt werden. Aber in jenem Moment überwog die Freude über die endlich erreichte Lösung. Die internationale Reaktion war gemischt. Frankreich und andere katholische Länder begrüßten die Versöhnung. Viele Protestanten und Liberale hingegen sahen mit Sorge die Stärkung der katholischen Position. In Deutschland beobachtete man aufmerksam, wie sich das Verhältnis zwischen autoritärem Staat und Kirche entwickeln würde. Die praktischen Auswirkungen waren sofort spürbar. Papst Pius XI. Verließ erstmals seit 1870 wieder den Vatikan und segnete die Menschenmassen vom Balkon der Peterskirche. Das traditionelle Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis erhielt seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Auch die italienische Politik veränderte sich. Die Volkspartei Don Sturzos war bereits 1926 von Mussolini aufgelöst worden. Aber die Versöhnung mit der Kirche stärkte das faschistische Regime erheblich. Millionen italienischer Katholiken sahen nun keinen Widerspruch mehr zwischen ihrem Glauben und ihrer staatsbürgerlichen Loyalität. Doch die Euphorie währte nicht lange. Schon wenige Monate nach der Unterzeichnung entstanden neue Konflikte. Der Streit um die katholische Aktion, die wichtigste Laienbewegung der Kirche, zeigte, dass Kirche und faschistischer Staat durchaus unterschiedliche Vorstellungen über ihre Rollen hatten. Mussolini wollte das Monopol über alle gesellschaftlichen Organisationen. Die Kirche bestand auf ihre Unabhängigkeit in geistlichen Angelegenheiten. 1931 eskalierte der Konflikt so weit, dass Pius XI. Die Enzyklika «Non abbiamo bisogno» veröffentlichte, eine scharfe Kritik am faschistischen Totalitätsanspruch. Trotz dieser Spannungen erwiesen sich die Lateranverträge als dauerhaft. Sie überlebten den Sturz Mussolinis, den Zweiten Weltkrieg und die Gründung der Italienischen Republik. 1984 wurde sie durch ein neues Konkordat ergänzt, das die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse berücksichtigte. Aber die Grundstruktur blieb bestehen. Die Lateranverträge waren mehr als die Lösung eines alten Konflikts. Sie schufen ein neues Modell für die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in der modernen Welt. Der Vatikanstaat wurde zum Symbol für die Möglichkeit, geistliche Autorität und staatliche Souveränität miteinander zu versöhnen. Dieses Modell fand weltweit Nachahmer. Viele Länder schlossen ähnliche Konkordate mit dem Heiligen Stuhl ab. Die päpstliche Diplomatie, gestärkt durch die neue Souveränität, wurde zu einem wichtigen Faktor in der internationalen Politik. Kapitel 11: Lehren und Vermächtnisse der römischen Frage. Die Lösung der römischen Frage 1929 war mehr als das Ende eines diplomatischen Konflikts. Sie markierte den Abschluss einer Epoche und den Beginn einer neuen Ära in den Beziehungen zwischen Religion und Politik. Rückblickend zeigt die 49-jährige Krise bemerkenswerte Parallelen zu anderen Konflikten zwischen Tradition und Moderne, wie der Papst sich weigerte, die neue italienische Realität anzuerkennen, so kämpften überall in Europa traditionelle Institutionen gegen die Herausforderungen des Nationalismus, Liberalismus und der Säkularisierung. Die Strategie der Verweigerung, die Pius IX. 1870 einschlug, erwies sich als zweischneidiges Schwert. Einerseits hielt sie den Konflikt lebendig und verhinderte eine vorzeitige Kapitulation vor den neuen Verhältnissen. Die Gefangenschaft im Vatikan machte den Papst zum Symbol des Widerstands gegen die Säkularisierung. Andererseits führte diese Politik zu einer zunehmenden Isolation der Kirche von der italienischen Gesellschaft. Das Non Expedit entfremdete eine ganze Generation italienischer Katholiken von der Politik. Italien blieb jahrzehntelang ein gespaltenes Land, modern in den Institutionen, aber traditionell im Herzen. Die internationale Dimension der römischen Frage zeigte, wie sehr religiöse Konflikte die Großmachtpolitik beeinflussen konnte. Von Wien bis Paris, von Berlin bis London, überall mussten Regierungen die konfessionellen Empfindlichkeiten ihrer Bevölkerung berücksichtigen. Die römische Frage wurde zu einem Dauerthema der europäischen Diplomatie. Besonders bemerkenswert ist die Rolle einzelner Persönlichkeiten in diesem Drama. Pius IX., der vom liberalen Reformer zum unnachgiebigen Konservativen wurde, verkörperte die Tragödie einer ganzen Epoche. Viktor Emanuel II. Und Cavour repräsentierten den neuen Geist des Nationalismus und der Modernisierung. Garibaldi blieb der romantische Held der Freiheit. Die Lösung von 1929 war ein Meisterwerk politischer Kreativität. Sie erfand den modernen Mikrostaat neu und zeigte, dass auch in der Ära der Nationalstaaten Raum für alternative Formen der Souveränität existierte. Der Vatikanstaat wurde zum Vorbild für andere kleine Entitäten, von Monaco bis San Marino. Gleichzeitig demonstrierten die Lateranverträge die Grenzen des totalitären Anspruchs. Mussolini mag geglaubt haben, er könne die Kirche für seine Zwecke instrumentalisieren. Aber die geistliche Autorität ließ sich nicht vollständig politisieren. Die Kirche behielt ihre Eigenständigkeit und wurde später zu einem wichtigen Faktor des Widerstands gegen die Diktatur. Kapitel 12: Die römische Frage heute – Relevanz für die Gegenwart. Warum beschäftigen wir uns heute noch mit der römischen Frage? Was kann uns ein Konflikt lehren, der vor fast einem Jahrhundert gelöst wurde? Die Antwort liegt in der zeitlosen Aktualität der Grundprobleme. Auch heute stehen Religionsgemeinschaften weltweit vor der Frage, wie sie ihre spirituelle Mission mit den Anforderungen moderner Staatlichkeit vereinbaren können. Von Tibet bis Myanmar, von Nahen Osten bis nach Europa. Überall ringen religiöse politische Autoritäten um ihre jeweiligen Sphären. Der Vatikanstaat selbst ist ein lebendiges Beispiel für die Dauerhaftigkeit der Lösung von 1929. Trotz aller gesellschaftlichen Umbrüche, dem Ende des Faschismus, der Gründung der Italienischen Republik, der Säkularisierung Europas, hat das kleine Staatsgebilde überlebt und sich als erstaunlich anpassungsfähig erwiesen. Besonders interessant ist die Entwicklung der päpstlichen Diplomatie seit 1929. Der Heilige Stuhl unterhält heute diplomatische Beziehungen zu über 180 Staaten, mehr als die meisten anderen Länder. Die moralische Autorität des Papstes, befreit von den Zwängen territorialer Politik, hat sich als mächtiges Instrument der internationalen Vermittlung erwiesen. Von der Entspannungspolitik Papst Johannes des 23. über die Friedensinitiativen Johannes Pauls II. Bis zu den Umwelt- und Sozialenzyklien von Papst Franziskus. Immer wieder hat der Vatikan seine einzigartige Position genutzt, um globale Herausforderungen anzugehen. Die Softpower der moralischen Autorität erwies sich als oft einflussreicher als militärische oder wirtschaftliche Macht. Die römische Frage zeigt auch, wie wichtige Kompromisse in scheinbar unlösbaren Konflikten sein können. Beide Seiten mussten 1929 von ihren Maximalpositionen abrücken. Italien musste die päpstliche Souveränität anerkennen, die es 1817 bestritten hatte. Der Papst musste auf den Großteil des alten Kirchenstaates verzichten. Aber gerade dieser Kompromiss ermöglichte eine dauerhafte Lösung. Diese Lehre ist heute aktueller denn je. In einer Zeit wachsender Polarisierung und ideologischer Verhärtung zeigt die Geschichte der römischen Frage, dass auch die scheinbar unversöhnlichsten Gegensätze durch geduldige Diplomatie und kluge Staatskunst überwunden werden können. Nicht zuletzt zeigt die römische Frage die Bedeutung historischer Geduld. 59 Jahre dauerte der Konflikt, fast drei Generationen. Aber am Ende siegte die Vernunft über die Leidenschaft, der Pragmatismus über die Ideologie. Es ist eine Lehre, die unsere schnelllebige Zeit gut gebrauchen kann. Kapitel 13. Der Schluss, das Vermächtnis der römischen Frage. Wir sind am Ende unserer Reise durch die römische Frage angelangt. Es war eine Geschichte voller Dramatik und Leidenschaften, aber auch eine Geschichte menschlicher Lernfähigkeit und politischer Kreativität. Von Pius dem 9., der sich 1870 zum Gefangenen des Vatikans erklärte, bis zu Pius dem 11., der 1929 die Lösung wagte. Fast 6 Jahrzehnte ringen Männer verschiedener Generationen um Prinzipien, die ihnen heilig waren. Traditionen gegen die moderne, geistliche gegen weltliche Autorität, universale gegen nationale Loyalität. Die Lösung, die schließlich gefunden wurde, war nicht perfekt. Sie befriedigte nicht alle Wünsche und löste nicht alle Probleme. Aber sie war praktikabel und dauerhaft. Sie erkannte an, dass in der modernen Welt verschiedene Formen der Autorität nebeneinander existieren können. Der Vatikanstaat, der aus diesem Kompromiss hervorging, ist mehr als eine Kuriosität der Weltpolitik. Er ist ein Symbol für die Möglichkeit, scheinbar unvereinbare Gegensätze zu versöhnen. Ein Relikt des Mittelalters wurde zur Innovation der Moderne. Somit kommen wir zum Schluss dieser Folge. Das war unsere Reise durch die römische Frage. 59 Jahre europäischer Geschichte, die in der Geburt des kleinsten Staates der Welt endete. Wenn ihr mehr über die faszinierende Epoche erfahren möchtet, kann ich euch das Buch von Rudolf Lill, Geschichte Italiens in der Neuzeit, empfehlen. Er widmet der römischen Frage ein ausgedehntes Kapitel. Das war's für diese Folge. Für Anregungen und Fragen oder Ideen erreicht ihr mich am einfachsten per Mail unter geschichtsschatten@geschichtsschatten.ch. Der Podcast ist auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten und alle Infos findet ihr auf meiner Webseite geschichtsschatten.ch. Dieser Podcast erfordert viel Zeit und Geld für Equipment, Hosting und jede Menge Bücher. Wer mich unterstützen möchte, kann das mit einem Apple Podcast Abo oder einer Mitgliedschaft auf Steady oder Patreon tun. Für nur 3 Euro im Monat erhaltet ihr 24 Stunden früher Zugang zu neuen Folgen und bald exklusives Bonusmaterial. Wer keine Lust auf ein Abo hat, was heutzutage durchaus verständlich ist, kann mich auch mit einer Einmalspende unterstützen. Unter ko-fi.com/geschichtsschattenpodcast habt ihr die Möglichkeit, mich einmalig zu unterstützen. Für die Unterstützung bedanke ich mich und garantiere euch weitere spannende Einblicke in historische Ereignisse. Abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ich verabschiede mich und freue mich, euch am ersten Montag jedes Monats wiederzuhören. Bis dahin alles Gute und vergesst nicht, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.